Das ist ein sehr interessanter Text heute Morgen. Übersetzung. Die Halbgötter fuhren fort. Fürchte nicht etwa Kritik dafür, dass du jünger bist als wir. Derartige Etikette findet in Bezug auf vedische Mantras keine Anwendung. Außer im Zusammenhang mit vedischen Mantras wird Ehrwürdigkeit anhand des Alters bestimmt. Doch wenn eine jüngere Person im Chanten vedischer Mantras fortgeschritten ist, darf man ihr achtungsvolle Ehrbietungen erweisen. Obgleich du also verglichen mit uns von niederem Rang bist, kannst du ohne Zögern unsere Priester werden. Erläuterung. Es heißt, Vridat Vam Val Yasa Vina. Man kann von höherem Rang sein, ohne an Jahren reifer zu sein. Selbst wenn man nicht alt ist, erlangt man einen höheren Rang, wenn man im Wissen reifer ist. Vishwarupa war, bezogen auf die Halbgötter, jünger, da ihr Neffe war. Doch die Halbgötter wollten ihn als ihren Priester annehmen und deshalb würde er Ehrbietung von ihnen entgegennehmen müssen. Die Halbgötter erklärten, dass dies für ihn kein Anlass zum Zögern sein sollte. Er könne ihr Priester werden, da er im vedischen Wissen fortgeschritten sei. Ebenso rät Chanakya Pandit, Nichat Abhyutamang Gyanam. Man kann durchaus von einem Angehörigen eines niedrigen Gesellschaftsstandes Belehrung annehmen. Die Brahmanas, die Angehörigen des höchsten Varna, sind Lehrer. Doch selbst ein Mensch aus einer niedrigeren Familie, wie zum Beispiel aus einer Familie von Kshatriyas, Vaishyas oder sogar Shudras, kann als Lehrer angenommen werden, wenn er Wissen besitzt. Sri Chaitanya Mahaprabhu bestätigte dies, als er gegenüber Ramananda Roy seine Meinung zum Ausdruck brachte. Kiva Vipra Kiva Nyasi Shudra Kene Noi Yai Krishna Tattva Veta Sei Guru Hoi. Es ist gleichgültig, ob man ein Brahmana, ein Shudra, ein Grihastha oder Sannyasi ist. Dies sind alles materielle Bezeichnungen. Ein spirituell fortgeschrittener Mensch hat mit solchen Bezeichnungen nichts zu tun. Wenn man daher in der Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins fortgeschritten ist, kann man ungeachtet seiner Stellung in der menschlichen Gesellschaft ein spiritueller Meister werden. Können wir bitte ein bisschen das Fenster öffnen? Da ist jetzt hoffentlich nicht so viel Verkehr. Gut, vielen Dank. Lüftet ein bisschen durch. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Wir lesen noch einmal den Text. Die Halbgötter fuhren fort. Fürchte nicht etwa Kritik dafür, dass du jünger bist als wir. Derartige Etikette findet in Bezug auf vedische Mantras keine Anwendung. Außer im Zusammenhang mit vedischen Mantras wird Ehrwürdigkeit anhand des Alters bestimmt. Doch wenn eine jüngere Person im Chanten vedischer Mantras fortgeschritten ist, darf man ihr achtungsvolle Ehrbietung erweisen. Obgleich du also, verglichen mit uns, von niederem Rang bist, kannst du ohne Zögern unser Priester werden. Träger des spirituellen Wissens werden in jedem Fall geachtet. Normalerweise ist es in der menschlichen Gesellschaft so, dass dem Alter Respekt gegenüber, also entgegengebracht wird. Man sagt, ehret das Alter, glaube ich, in der deutschen Sprache. Oder die alten Leute first. Kinder, Frauen und ältere Menschen, sie bekommen den Vorrang in der vedischen Zivilisation. Also diese Gesetze werden jedoch in spirituellen Bezug manchmal durch andere übertroffen. Zum Beispiel hören wir hier, dass eine junge Person, obwohl, wenn sie im vedischen Mantras bewandert ist und spirituelles Wissen hat, durchaus einer älteren Person, die vielleicht nur ein Jahr älter ist, nicht also nachgezogen wird, sondern vorgezogen wird. Ich habe einmal aus Vrindavan einen Brief bekommen von Freunden Krishnas, die mit einer bestimmten Sache nicht klar kam, und haben mir also geschrieben als Vrindavan. Die hatten also eine junge Frau getroffen, und die sagte, also die war verheiratet, und sie sagte, also ich bin gerade erst jetzt 7 Jahre alt, und mein Mann ist 5 Jahre alt, und mein Vater und meine Mutter sind noch nicht geboren worden. Und die Freunde Krishnas wussten jetzt nicht, was sie damit anfangen sollten, mit dieser Aussage. Sie 7 Jahre, aber sie war doch schon, sie war verheiratet und hatte Kinder. Und ihr Mann 5 Jahre? Eigentlich würden doch ältere Personen mit jüngeren Frauen verheiratet werden. Und ihre Eltern seien noch nicht geboren worden? Komisch. Und ich habe dann zurückgeschrieben, ist doch ganz einfach. Sie ist seit 7 Jahren im Krishna-Bewusstsein und ist jetzt 7 Jahre alt. Ihr Mann hat nachgehinkt und ist erst seit 5 Jahren im Krishna-Bewusstsein, 5 Jahre alt. Und die Eltern, die sind noch ein bisschen daneben. Sind schon noch ein bisschen im weltlichen Leben, wollte ich sagen. Und deswegen noch gar nicht geboren worden. Yes. Subhal sagt einmal zu Madhu Mangal in der spirituellen Welt, Madhu Mangal, weißt du, ihr Brahmanas seid im Grunde genommen nicht verschieden von den Vögeln. Madhu Mangal, der sich immer so viel darauf einbildet, ein Brahmana zu sein, fängt an, sich darüber zu ärgern und fragt, wieso man so eine Aussage machen kann. Denn schließlich chanten die Brahmanas vedische Hymnen. Ja, sagt Subhal, bei uns in Vrindavan, da verherrlichen auch die Vögel Krishna. Und diese Verherrlichung ist höher anzusehen als das Chanten von vedischen Hymnen. Und außerdem, die Vögel werden zweimal geboren, erst von der Mutter und dann aus dem Ei. Und auch ihr Brahmanas wird zweimal geboren. Also insofern seid ihr wie Vögel. Diese Diskussion in der spirituellen Welt hat Berechtigung. Geburt im spirituellen Leben ist dann erst gegeben, wenn jemand durch den spirituellen Meister und durch die Schriften seine zweite Geburt erfahren hat. Die vom vedischen Standpunkt werden diese, wie soll ich mich ausdrücken, die bedingten Seelen als Schlafende im Schoße Mayas bezeichnet. Genau wie ein Embryo noch nicht geboren ist und im Schoße der Mutter sich aufhält, so halten sich die bedingten Seelen so lange im Schoße der Maya auf, der Illusion, und sind so lange noch nicht geboren worden, wie sie nicht zu spirituellen Wissen aufwachen. Nicht erst wenn sie zu spirituellen Wissen aufwachen, hört dieser schlafende Zustand des Lebens auf und man kann von einer Geburt sprechen. Und einmal sagte das Prabhupada zu einem Schüler, du bist noch immer im Schoße der Illusion. Und damit meinte er, wie ein Embryo, was noch nicht geboren ist, sei dieser Schüler noch nicht geboren, weil er noch nicht das spirituelle Wissen und nicht die Leitung seines spirituellen Meisters angenommen hatte. So, dies bringt mich zu einem sehr wichtigen Punkt. Nachdem dies vielleicht ein bisschen abstrakt geklungen hat, wollen wir jetzt in konkretere Bereiche hineingehen, nämlich einen Text, den ich persönlich jetzt schon in jeder Vorlesung vorgelesen habe, die ich gehalten habe in jüngster Zeit. Einige werden ihn also schon kennen, aber dieser Text ist einfach so begeisternd, dass ich ihn noch so lange erzählen, also vorlesen werde, wie irgendein neues Gesicht in der Zuhörerschaft ist. Und es ist ein Text, der sich im vierten Kanto des Srimad Bhagavatams wiederfindet und der so sehr ein Devotee im Krishna-Bewusstsein motivieren kann, dass es sich auch lohnt, wenn man ihn ein zweites Mal oder drittes Mal zu hören. Dieser Text taucht auch in der Lebensgeschichte von Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, wie ihr alle wisst, war in der hatte den Wunsch, ein großes Königreich zu bekommen und war deswegen in das Waldgebiet des Madhuvans gegangen, um strikte Entsagungen auf sich zu nehmen. Er hatte dann Narada Muni getroffen, der ihn nochmal getestet hatte, ob er tatsächlich reif sein würde für den Pfad des spirituellen Lebens. Narada Muni hatte ihn nämlich einfach nach Hause geschickt und gesagt, das ist zu schwierig für dich hier im Wald. Ihr müsst wissen, es gibt drei Kategorien von Wald und Dhruva Maharaj, es gibt so einen Vorstadtwald, so ungefähr wie hier in Heidelberg im Odenwald, und dann gibt es den Mahavan, das ist ein Dschungel. Und Dhruva Maharaj war in dem Dschungel gegangen, in einem wilden Wald, wo wilde Tiere waren und Stechmücken, Sumpf und Gefahr, Lebensgefahr sogar. Er hatte sich dort zurückgezogen, um eben den Pfad der Entsagung zu gehen, den Verzicht auf die Freuden der Sinne versprach sich davon eine Verwirklichung Gottes. Narada Muni war gekommen und hatte gesagt, du gehst am besten nach Hause, du bist hier zu jung dafür. Aber Dhruva bestand den Test, gab einen Beweis seiner Entschlossenheit, indem er sagte, nein, ich gehe nicht nach Hause. Wenn du mir nicht helfen kannst in der Erreichung meines spirituellen Zieles, dann würde ich das Umgekehrte vorschlagen. Und ja, war sehr direkt. Und Narada Muni gab ihm dann ein Mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, und einige Unterweisungen für die Verehrung der transzendentalen Form des Herrn. Und am Ende war dann der Herr erschienen und hatte ihm sein Darshan gewährt. Nur als Dhruva Maharaj den Herrn sah, konnte er nichts sagen. Wir erfahren im Madhurya Kadambini, wenn eine Seele den höchsten Herrn tatsächlich sieht, wird sie so überwältigt, dass sie nacheinander in Ohnmacht fällt. Erst wenn sie die Form des Herrn sieht, die so schön ist, schöner als alles andere, was bisher gesehen worden ist, dann verliert sie das Bewusstsein, weil es einfach so schön ist. Fällt um. Und dann wird sie wieder erweckt, indem sie die Stimme des Herrn hört, der zu ihr, dem Devotee spricht und ihn ermutigt. Und dann hört sie die Stimme des Herrn, und weil es so schön und intensiv ist, fällt sie wieder um in Ohnmacht. So. Dhruva Maharaj ging es ähnlich. Er war völlig, in Norddeutsch sagt man platt, also wie würde man denn, er war völlig, wie sagt man, überwältigt, würde ich sagen. Überwältigt. Brishni Gaba, der Herr, das ist ein Name Krishnas, sah seine Situation und berührte ihn dann und gab ihm spirituelle Kraft. Und Dhruva Maharaj konnte dann erst sprechen, nachdem er berührt worden war vom Herrn. So bekam er die nötige innere Energie, wie es hier heißt, Svadhamna, den Herrn anzusprechen. Und er sagte einen sehr schönen Text, den ich euch bitten möchte, in eurer privaten Lesezeit zu analysieren und absorbieren. Er ist im 4. Kanto, Kapitel 9, Text 6. Er sagte, mein lieber Herr, du bist allmächtig. Nachdem du in mich eingegangen bist, hast du all meine schlafenden Sinne erweckt. Meine Hände, meine Beine, meine Ohren, mein Tastsinn, meine Lebenskraft und ganz besonders meine Sprachgewalt. Lass mich dir meine respektvollen Ehrbietungen darbringen. Und Prabhupada erläutert jetzt, man sollte verstehen, dass solange man nicht zur spirituellen Ebene kommt, die Gliedmaßen, der Geist und andere Möglichkeiten, die wir im Körper haben, schlafen. Solange man nicht auf der spirituellen Ebene situiert ist, sind all die Tätigkeiten, die man ausführt, wie die Tätigkeiten eines Toten oder eines Geistes. Ihr möchtet euch fragen, wie dieses Bild gebraucht werden kann, denn ein Toter hat doch keine Tätigkeiten. Lasst euch aufklären. In Hawaii versteht man die Kunst, einen bestimmten Kräuterbrei herzurichten, auf Leichnamen zu schmieren und ein paar entsprechende Sätze zu sprechen, und dann stehen Tote aus den Gräbern hervor und fangen an, ein ganz begrenztes Maß an Tätigkeiten auszuführen. Es ist ganz begrenzt, was die tun können. Es sind sogenannte Zombies, die in der Hollywood-Filmindustrie öfters vorkommen. Es gibt aber diese Zombiösen, die tatsächlich unter den Menschen leben. Und wichtig zu sagen ist, worauf es mir darauf ankommt, ihr Tätigkeitsbereich ist sehr, sehr eingeschränkt. Meistens ist es so, dass sie von demjenigen, der sie erweckt hat, mit diesem Kräutersaft und diesen Worten, einen Auftrag bekommen. Und alles, was sie tun können, ist, diesen Auftrag auszuführen. Sagen wir, ein Grab zu verwüsten. Das sind meistens solche hässlichen, vom Frühstück sollen wir ein bisschen dezenter sprechen. Also einen ganz bestimmten Aufgabenbereich. Und den führen sie aus und sonst können sie nichts. Deswegen sagt man auch im deutschen Sprachgebrauch zu jemandem, der ein ganz bestimmtes Programm im Geiste hat und nichts anderes kann, du bist ja ein Zombie. Das wirft Menschen mit unfeiner Gesinnung werfen Sektenangehörigen vor, sie seien Zombies, weil sie eben nur dieses ganz kleine Programm haben oder einen ganz engen Gesichtskreis. So, das dazu. Also insofern sagen die Schriften also, die Aktivitäten, die man tut, wenn man nicht auf der spirituellen Ebene sind wie die Aktivitäten eines Schlafenden oder, wie Prabhupada sagt, geisterhafte Aktivitäten, nicht? Zombiöse Aktivitäten, könnten wir in der modernen Sprache sagen, falls zombiös schon ein Wort ist in der modernen Sprache. Dieser Vergleich wird gebraucht, da Menschen, die im materiellen Leben handeln, nur unter ganz bestimmten Einflüssen, nämlich der materiellen Energie oder genauer gesagt den Karma, handeln und deswegen sehr eingeschränkt, sehr bedingt sind. Bhaktivinoda Thakur, so erklärt Prabhupada weiter in dieser Erläuterung, hat ein Lied verfasst, nämlich O Lebewesen, steh auf! Wie lange willst du noch im Schoße Maya schlafen? Nun hast du die Gelegenheit, eine menschliche Lebensform zu haben. Versuche aufzustehen und dich zu verwirklichen. Die Vedas sagen ebenfalls, steh auf! Steh auf! Du hast die Gelegenheit, nämlich den Segen der menschlichen Lebensform. Nun realisiere dich, verwirkliche dich. So dieses Aufstehen oder Handeln auf der spirituellen Ebene oder noch anders ausgedrückt, dieses Abstreifen des bedingten Lebens und des begrenzten Handelns ist nur dann möglich, wenn die höchste Persönlichkeit Gottes ein Devotee selber erleuchtet hat. Dhruva Maharaj sah also den Unterschied vor seinem Leben im Krishna-Bewusstsein und nach seinem Leben im Krishna-Bewusstsein. Er sah den Unterschied daran, dass Svadhamna, die spirituelle Energie, ihn erleuchtet hatte. Nun, diese spirituelle Energie, wie kommt sie? Oder wie erreichen wir sie? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. In diesem Haus, Prabhus, geht ein Strom von spiritueller Energie durch die Räume. Aber auch in dieser Welt geht dieser Strom. Wie kriegen wir ihn? Wie kannst du, Ramapriya, erleuchtet werden und all deine schlafenden Sinne, deine Hände, Beine, Ohren, Berührungssinn, Lebenskraft und besonders deine Sprachgewalt, wie kann sie belebt werden? Das ist die Frage. Nur indem man mit diesem Strom in Kontakt kommt. Dieser Strom ist schwierig zu finden. Denn er ist nicht etwas, was wir sehen können mit diesen Augen. Es ist nicht so, dass hier jetzt eine Luftturbulenz ist im Raum und diese Luftturbulenz in den Vorraum geht und von dort in den nächsten Raum und dann durch die Küche geht und dann in Richtung Sunset entfleucht. Es ist nicht so. Dieser spirituelle Strom der Barmherzigkeit des Herrn, der durch diese Welt fließt, den muss man packen können. Prabhupada spricht davon in einer Erläuterung des ersten Kantos. There is a current of spiritual energy and an expert devotee has to capture it. Es gibt einen Strom spiritueller Energie und ein erfahrener Devotee muss ihn erfassen, diesen Strom. Nun, ein Beispiel mag uns helfen, dieses Rätsel zu lösen. In diesem Raum gibt es elektrische Energie. Jetzt können wir das mal ganz handgreiflich machen, dieses Beispiel. Da ist eine elektrische Steckdose. Und wenn wir ein Tonbandgerät haben, können wir dieses Tonbandgerät zu Leben erwecken, indem wir den Stöpsel in die Steckdose reinstecken. Stöpsel oder wie sagt man, Stecker. Nicht? Der Tonbandrekorder hat viele Möglichkeiten. Er kann uns ein fantastisches Srila Prabhupada Bhajan Tape vorspielen oder eine Lecture von unserem spirituellen Meister, die uns ermächtigt oder belebt. Aber solange der Tonbandrekorder nicht eingestöpselt ist oder eingesteckt ist, solange schläft er. Und alle Möglichkeiten, die da drin sind, einschließlich der Tagesschau und der Nachrichten, die da in schlafender oder latenter, sagen wir mal weise, vorhanden sind, können wir nicht anzapfen. Genauso ist das mit jedem Einzelnen von uns. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten. Wir haben einen spirituellen Körper. Ja, all das ist präsent. Ohne jedoch uns einzustöpseln oder einzusteckern, ist es nicht möglich, dass wir belebt sind und auf der spirituellen Ebene des Krishna-Bewusstseins handeln. Dieses Einstöpseln, ihr habt es schon lange erraten, es ist so offensichtlich wie nur irgendwas, bedeutet, dass man sich bei seinem spirituellen Meister einsteckt. Spirituelle Erleuchtung ist möglich, sagt Srila Prabhupada, durch die Barmherzigkeit der spirituellen Energie. Und da war diese spirituelle Energie wirkt dann, wenn man völlig sich hingibt und seine Position akzeptiert als ein ewiger Diener. Wenn sich eine Person der Anordnung des Spörteln, des höchsten Herrn zur Verfügung stellt, nennt man das Sevon Mukha. Zu dieser Zeit offenbart die spirituelle Energie den Herrn. Ohne die Offenbarung durch die spirituelle Energie ist man unmöglich, ist man unfähig, Gebete dem Herrn, die ihn verherrlichen, darzubringen. So, diese Verbindung mit dieser spirituellen Energie als ein hingegebener Diener, das ist unser Punkt, geht, indem man sich seinem eigenen spirituellen Meister in richtiger Weise hingibt. Dies ist das Geheimnis für Erfolg. Srila Prabhupada hatte einmal gesagt, dass sein Erfolgsrezept war, dass er 100% den Anweisungen von Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur gefolgt hat. Er hat von sich gesagt, ich habe keine Qualifikation. Das hat Prabhupada ernst gemeint, wenn er das gesagt hat. Manchmal hat er geweint, geschluckt, weil er so betroffen war über den Mangel. Tüttelchen, das muss man jetzt in Tüttelchen sehen, Apostrophs. Er hat seinen Mangel an spiritueller Qualifikation so betreffend empfunden, dass er geweint hat. Ich habe keine einzige Qualifikation. Es ist nur die Mercy meines spirituellen Meisters. Es ist ungefähr so, man kann das ungefähr so verstehen. Du machst einen hervorragenden Tape Recorder haben mit digitaler Anzeige und plus minus Bass und Tonfrequenz YZ, aber wenn der nicht eingestöpselt ist in den Strom, dann ist er da als ein schwarzes Ding, worüber man stolpert. Das alles. Im besten Fall stolpert. So ist er auch ein Lebewesen erst dann belebt oder auf der spirituellen Ebene tätig, wenn er dieser spirituellen Energie des Herrn erfüllt wird, die er durch den spirituellen Meister bekommt. Ich möchte euch ein bisschen in die Geschichte ISKCONs zurückführen, in die Anfangszeiten unserer Bewegung. Dort war es so, dass die Devotees in den Tempel, wo Prabhupada war, sich aufhielten für eine gewisse Zeit, meistens 3 Monate, und dann gingen die los und machten 9 Tempel auf. Und einmal wurde Prabhupada dann gefragt von 6 Haushältern, Mukunda Maharaj, Mukunda und seine Frau, also damals Mukunda Das und seine Frau Guru Das und Sham Shunda, ja. Wie können wir Krishna-Bewusstsein verbreiten? Und Prabhupada erzählte ihnen eine Geschichte, die ich schon oft erzählt habe. Ich werde sie hier gleich nochmal zusammenfassen, weil sie so schön ist. Mit denen er das sagte. Diese Geschichte schien aber, oder hatte kaum, sagen wir mal, einen großen, erstaunlichen und komplizierten Lehrinhalt. Prabhupada hat die einfach ermächtigt. Diese Schüler. Prabhupada hat ihnen eine Geschichte aus einem Chaplin-Film erzählt, wo Shirley Chaplin sehr enthusiastisch mit einem aufgerissenen Frack tanzt und die Leute, die ihn sehen, sich daraufhin ebenfalls den Frack aufreißen, weil sie denken, das enthusiastische Tanzen von Charles oder von Charlie sei darauf zurückzuführen, dass er einen aufgerissenen Frack hatte. Und so ahmten sie ihm nach. Denn Enthusiasmus steckt an wie Pizza essen. Sorry, das war jetzt nicht Prabhupadas Formulierung. Die Devotees verstanden also irgendwann mal, was Prabhupada sagte, seid einfach enthusiastisch und tut einfach euren Service ausführen. Und so hat Prabhupada ihn, seine Schüler ermächtigt, etwas zu tun, was sie vorher nicht tun konnten. Ich kann mich selber daran erinnern, in meinem eigenen Leben, das war eigentlich eine sehr ekstatische Geschichte, jetzt muss ich sie erzählen, weil man angefangen hat. Ich war da vor Prabhupads Zimmer als Zimmerwacht, um zu sehen, dass die Devotees auf dem Gang nicht lärmten, sondern einfach sich ein bisschen dezent bewegten, sodass Srila Prabhupada seine Übersetzungsarbeit ungestört machen könnte. Und ich saß dort und schrieb eigentlich ein Nachwort für ein Buch, also über den spirituellen Meister. Und als ich so schrieb, dachte ich, oh, was ist deine Beziehung zu deinem spirituellen Meister? Also so geschrieben, er kam 1966 nach Amerika und habe dann diese technischen Daten aufgeführt und ihn, Srila Prabhupada, verherrlicht, gesagt, er ist ein letztes Glied in einer jahrtausendenalten Nachfolge von erhabenen spirituellen Meistern, die vedische Kultur tragen in unsere Zeit und so weiter und so fort, und habe mich da gefragt, was ist deine Beziehung? Und plötzlich kommt Satswarup Maharaj raus, ist im Gamsha, und sagte, ich kann Prabhupada nicht massieren. Gibt es hier jemanden, der ihn massieren kann? Ich hatte mich erinnert, dass Shivananda das mal getan hat, aber Shivananda Prabhu war auf Sangitan schon vor einer Viertelstunde losgegangen. So sagte Satswarup Maharaj, also ich kann es auf alle Fälle nicht tun, denn ich habe Fieber, und Prabhupada sagte, ich soll mich ausruhen und die nicht massieren, dann musst du dich darum, musst du das machen. Und ich war so eine Mischung aus niemals und ja, auf alle Fälle. Nicht, also völlig perplex. Ich kam rein, so während in meinem Kopf zwei Elefanten sich eine Schlacht lieferten, nämlich der Elefant des ich bin unwürdig, ich kann doch nicht einen reinen Devotee massieren, und der Elefant des auf alle Fälle, das ist deine Chance, einen persönlichen Dienst zu deinem spirituellen Meister zu machen. Wer weiß, ob sie wiederkommt. Und ich ging also rein und war durch die Schlacht, die in meinem Kopf lief, völlig unfähig. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, wenn man sich völlig unschlüssig ist, wenn zwei völlig widersprechende Gefühlsregungen in einem sind, kann man nicht gehen. Kann man nur, dann bleibt man stehen auf der Straße und ist auf der mentalen Ebene und ist festgesetzt. Und so war ich auch. Schweißausbruch. Ich war damals noch jünger als hier, also 18 Jahre, gerade aus der Pubertät hervorgeschossen, nicht? Und völlig flapsig und flippelig. Prabhupada schaute mich zu dem Zeitpunkt an und sah meinen Zustand, völlig useless für irgendwas. Nicht? Also ich hätte nicht mal einfache Dienste wie eine Schere bringen oder so ausführen können in dem Zeitpunkt, geschweige denn Prabhupada zu massieren. Sah mich einfach an, und in dem Augenblick, er sagte einfach, just do your service. Und brachte mich also jetzt aus irgendwelchen Regionen des Universums, also dieser Verwirrtheit, auf den Boden der Tatsachen, do your service. Und so habe ich das dann gemacht, und Prabhupada war, glaube ich, recht zufrieden. Er schloss die Augen, als ich ihm die Füße massierte und die Hände massierte, und hat so gesummt, vor sich hingesummt, wohl ein Bhajan oder so, ich weiß es nicht. Und Prabhupada saß dort, die Sonne kam von hinten, also es war total malerisch schön. Sein ganzer transzentaler Körper war gebadet in Lichtflut, in einer Lichtflut. Und ich schwitzte und so Gott wie möglich habe ich versucht zu massieren, obwohl ich keine vorhergehende Erfahrung in diesen Angelegenheiten des Massierens gesammelt habe. So, das fiel auf. Wenn man sich, das ist also etwas, was wir alle gesehen haben und was also weitergegeben werden kann als eine unumstößliche Tatsache im spirituellen Leben. Man kann diese Belebung erfahren und diese Ermächtigung durch die Hingabe zu seinem spirituellen Meister. Das ist natürlich einfach, wenn er vor einem sitzt und man ihm die Füße massieren kann. Aber manchmal schwierig, wenn wenn unser spiritueller Meister abwesend ist und wir auf der Straße sind und uns schon der fünfte Karmi jetzt gesagt hat, wie egal wir ihm sind und so weiter und so fort. Und ich möchte dazu jetzt ein bisschen was sagen. Ich möchte noch einen Punkt machen und dann bin ich ans Ende gekommen. Zu dieser Hingabe zum spirituellen Meister, das ist ja nicht immer einfach, oder? Was meint ihr? Was fällt euch auf? Wollen wir mal eine kleine Sammlung, Stimmensammlung hier machen. Was fällt euch auf, wenn ihr das hört? Hingabe zum spirituellen Meister. Also was fällt euch sofort ein? Was kombiniert ihr damit? Das ist ja eine bestimmte Assoziation, die auftaucht. Krishna Shakti, Vina Nahetara Pravatan. Ja. Aha. Seine Mission ins Herz aufnehmen und verbreiten, das fällt Krishna Shakti ein, wenn er das Wort Hingabe zum spirituellen Meister hört. Sonst irgendwelche Assoziationen, außer betretenes Schweigen? Schriftigada. Sich selbst zu vergessen, das fällt dir ein. Ist das leicht? Absolut nicht, ne? Ja. Dich zu fragen, was den spirituellen Meister erfreut, fällt dir ein. Dienen und treu bleiben, fällt dir ein. Harinam, hast du schon einen Fall oder denkst du noch nach? Hören und handeln. Sehr schön, nicht? Hören und handeln. Ramfria, du bist unser Sankirtan-Leader. Ihr Madhati seid auch gefragt. Was fällt dir ein? Willst du noch nachdenken? Die Mission im... Durch den Service, ja. Ist eine interessante Frage, oder? Oder ist sie deswegen, sagt ihr nicht, weil es so langweilig ist, die Frage? Also mir fällt ganz ehrlich ein, das Wort schwierig. Im Ernst, ich sage es jetzt nicht aus falscher Demut, oder was? Mir fällt sofort ein, die Bereiche, wo ich noch mehr hingegeben sein kann. Noch mehr Service tun, Dienst für alle Devotees tun, ein barmherziger Freund aller Lebewesen sein, so schwierig, aller Lebewesen, nicht nur die man macht. Mir fallen sofort diese Bereiche ein, wo ich noch arbeite. Demütig sein, andere nicht an die Wand drücken, fällt mir sofort ein, solche Sachen, nicht, und so weiter und so fort. Und ich habe einmal analysiert, warum es manchmal schwierig ist. Ich glaube, wir sind hier im Familienkreis und wir können ehrlich mal sagen, über die Schwierigkeiten sprechen. Das war in einer Erläuterung, die Prabhupada hier sagt, spricht er von einem Begriff, der mir in meinem Leben, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam und jetzt immer noch von größter Wichtigkeit ist. In diesem Vers ist das Wort Swarajam, was völlige Unabhängigkeit bedeutet, sehr bedeutsam. Eine bedingte Seele weiß nicht, was völlige Unabhängigkeit ist. Völlige Unabhängigkeit bedeutet, in der eigenen wesensgemäßen Position verankert zu sein. Die wirkliche Unabhängigkeit eines Lebewesens, die ein Teil der höchsten Persönlichkeit Gottes ist, ist immer abhängig zu sein vom höchsten Herrn, genau wie ein Kind, das in völliger Unabhängigkeit spielt, geführt von seinen Eltern, die über ihn Acht geben, also who watch over him, die ihn beobachten. Die Unabhängigkeit der bedingten Seele bedeutet nicht, mit den Hindernissen zu kämpfen, die von Maya in den Weg gelegt werden, sondern sich Krishna hinzugeben. Nicht? Der Punkt ist, es ist für viele schwierig, sich dem spirituellen Meister hinzugeben, weil wir damit Unabhängigkeit aufgeben müssen. Unabhängigkeit ist so das letzte Heiligtum, an das wir niemanden ranlassen. Sich unabhängig seine Meinung bilden, unabhängig handeln. Das ist etwas, was ganz groß geschrieben ist in dem Leben von jedem Einzelnen. Und je nachdenklicher ein Mensch ist, desto größer schreibt er diese Worte. Keiner liebt es, ein Zombie zu sein. Jetzt kommen wir. Das ist das Schlimmste, was einem gefallen, einen Auftrag zu kriegen und dann zu handeln nach dem Auftrag. Das ist in unserem europäischen Sprachschatz mit dem Begriff Zombie tituliert, diese Tatsache. Weil wir sind unabhängig. Ragged Individualism, sagt man dazu. Prabhupada gab dazu mal ein Bild. Er sagte, es waren mal zwei, die stritten sich über den Gebrauch des besten Schneideinstruments. Der eine sagte Messer, der andere Schere. Beste Schneideinstrument. Schließlich warf der mit dem Messerargument mit dem Scherenargument ins Wasser. Und der mit dem Scherenargument ging unter. Wisst ihr, wie er unterging? So, Schere ist das bessere Instrument. Diese total sich von nichts und niemandem was sagen lassen, sich von nichts und niemandem verändern lassen. Transformation im Herzen ist das größte Fremdwort überhaupt. Das ist unser Gedankenkodex, in dem wir denken, fühlen und wollen. Deswegen ist das schwierig, die Antithese zu verwirklichen, nämlich die vollkommene Hingabe. Ich möchte euch zu diesem Thema etwas sehr Ekstatisches aus diesem wunderbaren Buch vorlesen. Liest es, liest es, liest es. Transcendental Diary. Da ist Prabhupada sehr transparent, weil sehr viel seiner Vorlesungen sind. So, Prabhupada gibt jetzt einen kleinen Text. Ich will sagen, dass ich mit diesem Text abschließen werde, sodass sich diejenigen, die unruhig werden, nochmal konzentrieren können. In diesem Text fällt Ihnen ein Westler ins Wort und unterbrecht ihn, weil er nicht einverstanden ist und der Grund ist diese Unabhängigkeit. Und Prabhupada gibt eine Antwort, die total ekstatisch ist. Prabhupada spricht hier allgemein darüber, wie die Menschen im weltlichen Leben denken, sie seien glücklich, aber in Wirklichkeit nicht glücklich sind angesichts der Leiden des materiellen Daseins. Und die Interviewerin, Mrs. Jarvis, war nicht überzeugt. Ich sage, sagte sie, ich bin, I think I can be happy. Ich kann glücklich sein, indem ich innerhalb der Naturgesetze handle und einfach nicht versuche, gegen sie anzukämpfen. Also man kann nicht sagen, dass ich unglücklich bin. Du bist nicht glücklich, sagte Prabhupada zu ihr. Nein, sagte sie, ich bin nicht unglücklich. Ich bin perfekt happy. Sie war entschlossen, Prabhupada nicht einen Zentimeter zu geben. Nein, sagte Prabhupada noch entschlossener. Das ist eine Unwissenheit, dass du denkst, du bist glücklich. Niemand ist glücklich. Das einzige Glück, was es hier gibt, ist das Glück der Hunde. Auch der Hund denkt happy. Der Schwein denkt auch, es sei glücklich. Das ist eine weitere Illusion. Der Hund mag ein großer Hund sein und er kann fantastisch bellen. Aber er ist nicht glücklich, weil er keinen Meister hat. So wie er den Meister hat, der sagt, komm hier, sagt er, ja, ich gehe an die Kette. So, und jetzt wird's heavy. Jetzt fängt Frau Jarvis an, einen Offense zu machen. Ein Weichschnapper-Apparat. Aber all die Leute, die hier sitzen, haben Mund und sagen nichts. Du machst das Gleiche mit ihnen, antwortete. Du rufst sie und dann kommen sie gesprungen. Es ist so wie ein Hund, der zum Meister gelaufen kommt. Steht ihr? Der war also aufgefallen. Prabhupada sprach davon, dass jeder sich unter den zwingenden Gesetzen befindet und spuren muss, wenn die materielle Energie kommt. Aber du machst das Gleiche mit deinen Schülern, die spuren. hatte vielleicht Ehrbietung gesehen oder Prabhupada hatte vielleicht gerade sein Wasserglas ausgetrunken und hat sich drei auf einmal draufgestürzt, um ihm neues Wasser zu holen oder so. Nicht? Und wenn das Begriff Hingabe auftritt oder seine Pflicht tun, einfach nur um seine Pflicht zu tun, ich meine jetzt in einem spirituellen Sinne, wir müssen verstehen, dass wir diesen Knoten loswerden müssen und dazu kommen, auf der spirituellen Ebene zu handeln, indem wir eben es erlauben, wie diese spirituelle Energie uns durchströmt und uns trägt, wie ein hilfloses Kind, was nicht alleine gehen kann und getragen wird. Wir müssen das erlauben und wir können es nur tun, indem wir uns richtig hingeben zu einem spirituellen Meister. Das ist sehr, sehr, mich hat also dieser Wortwechsel sehr bewegt. Wenn ihr ihn gerne nachlesen möchtet, könnt ihr ihn finden auf Seite 12 des zweiten Bandes A Transcendental Diary. Dies ist ein sehr interessantes Thema, etwas, woran wir wirklich arbeiten können. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch einen Tipp geben, wie dies zu tun ist. Etwas, was ich auch oft erzähle, aber weil wir heute so viele nice Devotees, also neue Devotees haben, die es noch nicht gehört haben, will ich es nochmal erzählen, damit ich es an jeden losgeworden bin. Es gab einmal einen Farmer. Dieser Farmer verstand es, aus unbehauenen Steinblöcken wunderschöne Elefanten zu schlagen. Eines Tages kam der König zu ihm, sah den Elefanten und sagte, ich werde mein Königreich geben, um so Elefanten herzustellen wie du. Der Farmer sagte ihm, er solle nach 3 Monaten wiederkommen und schenkte ihm dann einen super Elefanten, der so schön aussah, dass er schien zu schwitzen, dass er schien Wünsche nach Vermehrung zu haben und dass es so aussah, als würde er im nächsten Augenblick losgehen. Wie hast du das gemacht? Fragte der König. Bitte lehr mich, solchen Elefanten zu bauen. Das ist ganz einfach, sagte der Farmer. Man nimmt einen Steinblock und dann schlägt man alles weg, was nicht Elefant ist. Wer ist der Elefant übrig am Ende? So müssen auch wir eine Mission haben in unserem Leben. Diese Mission sollte Hingabe sein. Sharanagati. Sharanagati sollte die Mission sein, als Hingabe. Und das geht dann, wenn wir alles wegschlagen, was nicht Hingabe ist. Das ist ein Lebensprojekt. Schon allein, wenn man versucht, sich nur hinzugeben, das ist jetzt das Entscheidende. Schon allein, wenn man nur versucht, sich hinzugeben, auch wenn man noch so viele Dinge verkehrt macht, akzeptiert Krishna diese Bemühung als etwas Besonderes und fängt schon an, einen zu ermächtigen. Einfach nur der ernsthafte Versuch reicht aus, bis wir Meister im Königreich der Hingabe werden. Und dann können wir zurück zu Krishna. Aber schon der Versuch, ist nicht so, dass man vollkommen anfangen muss, genügt. Ihr möchtet denken, ach, das stimmt jetzt nicht, aber jetzt lese ich euch das einfach vor. Das ist auch hier in einer Erläuterung vom Prabhupada drin. Lohnt sich zu warten. Ihr könnt ja über das Gesagte nachdenken. Die sind so Nektar. Gerade diese 9. Kapitel ist das so viel. So, jetzt ist es gleich da. Ja, hier. Der Herr ist so barmherzig, dass er nicht nur die Wünsche eines Devotees erfüllt, der von Unwissenheit und dem Wunsch nach materiellen Der Herr ist so barmherzig, dass er nicht nur die Wünsche erfüllt eines Devotees, der von Unwissenheit und materiellen Wünschen getrieben wird, er gibt solchen Devotee auch allen Schutz, genau wie eine Kuh ihrem neugeborenen Kalb Schutz gibt. In der Bhagavad Gita wird gesagt, dass der Herr dem Devotee, der sich fortwährend beschäftigt, die Intelligenz gibt, sodass er allmählich sich ohne Schwierigkeit an den Herrn wenden kann. Ein Devotee muss nur ernsthaft sein in seinem hingebungsvollen Dienst. Obwohl er noch so viele Dinge verkehrt macht, wird Krishna ihn führen und allmählich auf die höchste Ebene des hingebungsvollen Dienstes bringen. Selbst wenn er noch verkehrt ist. Genau wie eine Kuh, die ihr Kalb, selbst wenn er stolpert und stinkt es nicht gut, nicht die sanitären Anlagen besucht, um sich zu entleeren. Selbst wenn das Kalb so viel, die Mutterkuh hat so ein Interesse, dass es sogar das Kalb sauber leckt. So ist auch Krishna, wenn er den ernsthaften Wunsch des Devotees sieht, so barmherzig, dass er einen sauber macht von allen Unreinheiten im Herzen. Nashta prayeshu avadreshu. Yes. Gut, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich waren ein paar Punkte dabei, die für euch relevant waren und euch inspiriert haben. Habt ihr irgendwelche Fragen, die zum Thema oder über die Woche aufgetreten sind, dann können wir die auch noch besprechen. So nach so einer Vorlesung, wenn da keine Fragen sind, kommt man sich wie ein Aussätziger vor. Irgendwie gehört das so zu uns dazu. Ja. Ich würde sagen, wie kommst du auf die Idee? Ich würde ihn so ein bisschen aus der Reserve locken, nicht, um dann eine Keule anzubringen. Und er würde dann meistens sagen, ja, guckt euch doch an, wenn das wahr wäre, dann würden das nicht so wenige machen. Das ist sehr oft, habe ich diese Antwort, wenn das die absolute Wahrheit wäre. Ihr kleines Häufchen, ihr. Und dann kann man, dann ist das die richtige Antwort gewesen, die man braucht. Wenn man immer nur fragt, was die Mehrzahl tut, kann man nicht erfolgreich werden im Leben. Die Mehrzahl, zum Beispiel der Lebewesen, also wie gibt es diesen Spruch, 1000 Milliarden Fliegen lieben Kot, ess ihn. So gab es mal ein Poster. Man sollte fragen, was ist natürlich? So beantwortet Prabhupada auch diesen Punkt. Was ist natürlich? Und dann kann man ihn ja fragen, was siehst du als natürlich an? Das sollte man doch tun. Und so kann man denn ihn ganz allmählich dahin führen, dass er akzeptieren muss, Dienst ist natürlich und Dienst zu Krishna ist das Natürliche. Das ist die wesensgemäße Position des Lebewesens. So sind wir gebaut. Und wenn wir diesen hingebungsvollen Dienst annehmen zu Gott, und man kann dann sagen, damit er wirklich überzeugt ist, das kann man so machen oder so, in dieser Religion oder in jener Religion. Wenn man ihn ernsthaft dient, so befindet man sich in der natürlichen Position des Lebens. dann sagen sie sehr oft, ich gehe jetzt mal kurz da durch, ich führe diese Argumente nicht total aus, weil offensichtlich gehört dazu jemand, der diese Fragen stellt und danach nachhakt, nicht? Aber du kannst dann auch noch sagen, ein Gegenangriff, das ist auch eine gute Taktik, wenn man predigt. Er denkt ja meistens, dass das beste Leben ist, ein materielles Leben zu führen. Aber du kannst dann aufzeigen, wie bedingt die Menschen im materiellen Leben sind. Wie sie geprägt sind durch diese Erziehung und wie sie geprägt sind durch ihr privates Programm, was sie drin haben. Nicht? Dieses spirituelle Leben oder die spirituelle Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins führt einen dazu, aus der Programmierung oder der Kontrolle der materiellen Energie zu entkommen und praktisch verbunden zu werden mit der spirituellen Energie. Das ist der Pfad der Freiheit. Man sagt in Sanskrit dazu der Urdhva-Puntra. Urdhva heißt nach oben und Puntra der Pfad, der nach oben führt zu der spirituellen Freiheit des Lebewesens. Solange jemand als bedingte Seele an Händen und Füßen gebunden ist, wo ist da die Frage von Freiheit und Unabhängigkeit? Wo ist die Frage von Freiheit, wenn der Tod ruft, wenn Krankheit ruft und so weiter und so fort? Es ist jedoch in dieser Stellungnahme, die wir ja immer wieder hören, sollten wir, finde ich, auch demütig sein und einen Punkt und reflektieren. Handeln wir tatsächlich aus, weil uns etwas klar ist, oder handeln wir, weil wir etwas gesagt bekommen haben? Diese Frage stellen wir uns, wenn wir kritisiert werden. Ein Devotee ist bereit, wenn er kritisiert wird. Erstmal verteidigt er für sich natürlich das Krishna-Bewusstsein, aber er fragt denn, wieso sagt er zu mir, ich bin ein Zombie? Ich wirklich so? Fragt er denn. Und dann stellt er vielleicht fest, oh, ich müsste noch ein paar Dinge verwirklichen, ich muss tiefer gehen, ich muss mehr lesen. Beim Predigen ist das sehr oft so, man wird herausgefordert und man gibt dann eine Antwort und man weiß, also ich wäre nicht überzeugt, wenn ich jetzt nicht schon überzeugt wäre. Das weiß man und denkt man, oh, jetzt fange ich an zu lesen, also jetzt nehme ich mir Notizen. Also das kann nicht so bleiben. Nicht? Und dann fragt man ihn, was würdest du denn sagen, wenn diese Argumente kommen? Letztendlich werden wir die bedingten Seelen total überzeugen können, wenn wir selber im Krishna-Bewusstsein sind. Ich kenne das einmal, hatte Prabhupada in der School, wie war das, in so einer School de École oder sowas in Frankreich eine Lecture gegeben und dann wurde er herausgefordert, richtig heavy, und Prabhupada lachte dann einfach nur und der ganze Saal lachte dann diesen Herausforderer an. Aus, dass du sowas Doofes sagen konntest, das also wirklich, nicht? So, verwirklichte Seele, nicht? Da spricht die Verwirklichung. Jetzt, um den Fragen und den Zweifeln der bedingten Seelen etwas entgegenzusetzen, müssen wir die Philosophie richtig lernen. Das ist sehr wichtig. Meistens ist es so, dann sagen die Leute Zombies zu uns und wenn wir denn nur sagen, selber einer und das dann sozusagen belegen, das ist nicht, die Leute müssen, wenn die aber das Gefühl haben, hier ist ein enthusiastischer Sankirtan-Devotee, der erfüllt ist von der spirituellen Energie, weil er sich seinem spirituellen Meister hingegeben hat, dann werden die sehr begeistert sein dadurch. Wenn sie, ja klar, also schon. Ich wollte jetzt bewusst, nachdem ich diese Vorlesung gegeben habe, nicht einfach nur Argumente geben, die man geben kann, sondern auch diesen eigentlichen Punkt, um den es ging, ermächtigt zu werden durch die Hingabe und belebt auch zu werden durch die Hingabe, den auch machen. Das ist unser wirkliches Argument. Und ich meine, ich sag dir da nichts Fremdes, du bist eine von den magischen Bhaktins. Wahrscheinlich bist du jetzt auch eingeweiht. Siehst fast so aus. Und nicht, aber dieser Punkt trotzdem ist gut, den auch auszuformulieren. Wir in der Schweiz sind ein paar magische Bhaktins gekommen und die sind jetzt verteilen wie die Weltmeisterinnen im Verteilen, als wären die gejoint fürs Buch verteilen. Also gut, aber in Deutschland auch. In Deutschland auch. Wartet, wartet, wir haben hier ein paar Überraschungen. Unmanifestierte Überraschungen, die sich so langsam manifestieren. Ja. Ja, das ist wichtig. Nicht einen falschen, ja. Ist er gar kein Guru? Ja. Gut gesagt. Stimmt. Ich gebe dir völlig recht. Ein richtiger Guru ist wie eine Blume in der Luft. Gibt es, sorry, ich wollte sagen, ein falscher Guru ist wie eine Blume in der Luft. Gibt es nicht. Aber manchmal wird es so von über Leute gesagt, die von sich das beanspruchen. Weil Prabhupada hatte einmal auf eine Frage von John Lennon die Antwort gegeben, die du, glaube ich, auch suchst. Wie kann man einen echten spirituellen Meister erkennen, hatte John Lennon gefragt. Und Prabhupada sagte, der am meisten Krishna liebt. Auch in Harinam Chintamani wird dieser Punkt gemacht, dass es gibt primäre Eigenschaften eines Heiligen und sekundäre, also erstrangige und zweitrangige. Die erstrangige wäre, wie sehr angehaftet ist an Krishna, und die zweitrangigen sind solche Dinge wie Toleranz, diese Titikshava Karunika, Duldsamkeit und so weiter und so fort. Nicht? So wie man das erkennt, wer am meisten angehaftet ist zu Krishna, da muss man in die Bewegung von Krishna-Bewusstsein kommen. Erstmal chanten und sich nicht so schnell und hektisch entscheiden. Alle, die spirituellen Meister in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein sind, haben diese Eigenschaft. Aber wer jetzt der eigene spirituelle Meister ist, das kann man nicht so schnell sehen. Da muss man sich erstmal ein bisschen läutern und erstmal auf diese Ebene kommen, wo man auch das sieht, nicht? Nach diesen Qualifikationen sieht. Es ist so, wenn du beurteilen willst, wer ist ein guter Musiker im Violinspielen, aber du hast keine Ahnung von Astur und Fistur und Gistur und was immer es da gibt, dann wirst du nicht sehen, ob der wirklich schwungvoll in die Höhen reinkommt, der Violinspieler. So muss man auch zunächst einmal ein grundsätzliches Wissen haben über das spirituelle Thema und sich auch grundsätzlich hingeben wollen. Und dann wird man deutlich diese Frage sehen. Dann wird Krishna einen den spirituellen Meister offenbaren. Du bist auf dem richtigen Wege. Du bist schon mal an der richtigen Adresse angekommen. Das ist schon sehr selten in dieser Welt. Hari Nama, Handa Prabhu.
Ja, stimmt. Zufrieden ist?
Oh ja.
Ach so, ich kann das ja selber machen, genau. Von hier bis.
Ja, bis wo?
Das sieht man schon, ja.
Oder hört man schon.
Also, Harinamananda fragt oder sagt, er gibt ja schon die Antwort, also Prabhupads Antwort, aber er möchte dann noch einen Comment hören, dass wenn es fällt Devotee schwer, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, wenn sie nicht so glücklich sind. Und die Menschen sind einfach nicht beeindruckt. So, ein Devotee hat Prabhupada zu diesem Thema, wie die, also woran das liegt, dass sie nicht glücklich sind, eine Antwort gegeben. Ein Devotee hat Prabhupada diese Frage gestellt, woran liegt es, dass jemand nicht glücklich ist im Krishna-Bewusstsein? Hat das zunächst einmal Relevanz für uns manchmal? Wieder betretene Schweige. Ihr müsst aktiver mitmachen. Wir sind doch hier in der Familie. Einer der Devotees, wagte sich mit der Frage an Prabhupada zu treten und sagte, manchmal ist ein Devotee noch unglücklicher als ein Materialist. Weil er sich bewusst ist über seine eigene Unglücklichkeit. Dann bedeutet das, dass er kein Devotee ist. Warte, Prabhupada. Devotee bedeutet, das erste Zeichen wird sein, dass er glücklich ist. Brahma Bhuta Prasanatma. Wenn er nicht Prasanatma ist, ist er ein Schurke. Er ist nicht mal eingegangen ins hingebungsvolle Dienen. Er steht noch draußen vor. Das ist der Test. Just like. Ist okay, ich hab's, das ist jetzt genau richtig. Wie Dhruva Maharaj. Als er Vishnu sah, sagte er, alles ist in Ordnung, ich will nichts mehr. Swamin Kritatusmi. Das ist Vaishnava. Und wenn er immer noch etwas will oder unglücklich ist, das bedeutet, dass er kein spirituelles Leben hat, überhaupt keins. Er macht nur eine Show. So, Harinamananda will daraufhin einen Kommentar haben. Ich muss sagen, ich habe das auch gelesen und ich habe es mir natürlich sofort aufgeschrieben. Jetzt stimmt es. Ein Devotee ist also glücklich und wenn er nicht glücklich ist, bedeutet das, dass er noch nicht mal in hingebungsvolles Dienen eingetreten ist, sondern noch draußen vorsteht. Das ist die Aussage. Ich möchte dazu einen sehr individuellen Kommentar geben. Das letzte Jahr war ein sehr schwieriges Jahr für mich selber und ich habe eine Verwirklichung aus dem Jahr mitgebracht, die ich sorgsam pflege und hüte, nämlich der Umgang mit Leid. Der Umgang mit persönlichen Angriffen, der Umgang mit Missverständnissen, die entstehen in der Gemeinschaft von Devotees. Also Dinge, die wirklich leidvoll sein können. Wir haben ein westliches Missverständnis von Leid. Etwas, wenn wir das nicht beseitigen, werden wir niemals glücklich werden im hingebungsvollen Dienst. Seht mal, unsere ganze westliche Kultur ist ausgerichtet, so wie irgendwas nicht stimmt. Und sei es nur das Kleinste, schaffen wir schon die Abhilfe. Wenn ein kleines Wündchen auf der Haut ist, hat man sofort Antiseptikum, super Hansaplast, durchlässig belüftetes Pflaster mit Verschlussklappen und was weiß ich nicht alles. Nicht? Wenn man ein bisschen so schief liegt, sofort rennt man zum Psychologen und lässt sich eine Glücklichkeitspille geben. Nicht? Und wenn man nicht richtig wandern kann, sofort kauft man sich die besten Schuhe. Neulich hatte ich einen Sonnenbrand vom Pada Yatra. Da kam gleich 30 verschiedene Sonnencreme-Präparate auf einen zu, Schutzfaktor 8, Schutzfaktor 20, Schutzfaktor 3,5 mit dem besonderen Ozono-Logo, super Effekt und so weiter. Und dann auch für die verbrannte Haut etwas mit Karmelitenextrakt und super Kühleffekt und Turbogang-Heilmittel und so weiter und so fort. Das ist so unsere westliche Zivilisation. Bei der kleinsten leidhaften Angelegenheit werden versucht, alle möglichen Abhilfen zu schaffen. Dies ist jedoch nicht ein spirituelles Konzept. Wir leiden aus einem ganz bestimmten Grund. Tatenukampam susumikshamana bunjana evatma krit, hier hört euch das Wort an, kritam vipakam, kritam heißt, ich hab's selber, er hat's selber verursacht, also der ganze Schlucker. Wer geduldig die Leiden erträgt, wohlwissend, dass er sie selber verursacht hat, durch seine unwissenden Tätigkeiten, und weiterhin mit Körper, Geist und Worten dient, Krishna dient oder ihm seine Ehrbietung darbringt. Er ist der geeignete Kandidat, so heißt es. Jivita Mukti Pade Sadhayabak, den Befreiung zu erlangen. Leid können wir nicht, Leid, frei zu werden von Leid, kommt also nicht mit dem Super Turbogang materieller Hilfsmittel hoch 10, sondern frei werden vom Leid heißt, nach diesem Vers, zu verstehen, dass man selber die Ursache gebildet hat für diese leidvolle Situation, durch die man durchgeht, und weiterhin jetzt nicht auf die Depressorschiene gehen, auf depressiv schalten, sondern weiterhin sein Bestes geben, Krishna zu dienen und den Vaishnavas zu dienen. Dann überwindet man dieses Leid spielend. Dann wird man glücklich in seinem Leid, weil man versteht, der barmherzige Herr gibt mir im Augenblick eine Lektion, so dass ich die Ungereimtheiten in meiner noch bedingten Persönlichkeit überwinden kann und glätten und einfach nicht immer nur der Schatten eines Vaishnavas bleibe, sondern vorrücke in die Reihen der ernsthaften Vaishnavas. So. Ich persönlich denke, dass dies eines der größten Schätze ist, die ich aus dem letzten Jahr oder den letzten Monaten rüberbergen konnte. Dieses Verständnis oder diese Verwirklichung, dass Leid kommen muss, ist so total, das lässt sich nicht vermeiden. Es ist sogar gut, denn dadurch werden die Millionen von Schandtaten, die wir getan haben, jetzt bevor wir zum Krishna-Bewusstsein kamen oder in einem vorangegangenen Leben, das wird alles einfach ad acta gelegt, damit beseitigt. Und der Devoti, der so seinen Dienst ausführt und es einfach toleriert, dieses Leid, wird befreit davon. In sehr großer Schnelligkeit. Und das Beste kommt erst noch. Das Beste ist, dass wenn Krishna einen Devoti so sieht, der also nicht gleich, wenn es mal zwackt, so auf die Nebenschiene geht, auf die Passivschiene geht, sondern der weiter Service macht, Krishna befreit ihn nicht nur vom Leid, sondern jetzt kommt es ja erst. Krishna schreibt ihn ein in die in das Kripa Patra. Kennt ihr das Kripa Patra von Krishna? Das ist die das Barmherzigkeitsregister. Da schreibt er den Namen an. Krishna Das. Krishna Devi Dasi. Oder wie man gerade heißt. Oder wie der betreffende Devotee gerade heißt. Krishna führt so ein Register. Und er schaut darauf, wie loyal der Devotee ist, wie er auch während die Unmächtigkeiten des materiellen Lebens über ihn reinprasseln, wie er einfach weitermacht und sein Bestes gibt. Dann schreibt Krishna ihn auf, wie sagt in dem Shloka heißt es, Mukti Pade Sadayabad, er wird der geeignete Kandidat, um befreit zu werden. So, Leiden kommen einfach. Das ist, wir leben in einer ungünstigen Zeit. Ob wir nun Sonnenbrand kriegen, weil man sich einmal vergisst, die Sonnencreme aufzuschmieren, Ozonloch ist hier so, Leid kommt, weil der Körper nicht so stabil ist und es anstrengender und anstrengender wird. Die Atmosphäre ist verseucht, Leid kommt, weil wir so ein zartes Nervenkostüm mit uns bringen sehr oft und so wenig belastbar sind. Leid kommt in einer Gesellschaft wie unseren, da sind so viele Individuen und da müssen manchmal persönliche Meinungsverschiedenheiten da sein, die energisch vertreten werden. Wir bringen unsere Naturen mit, wir kommen außerdem aus der westlichen Zivilisation, sind nicht so demütig von der Natur her, Unabhängigkeitsliberale oder wie man sie nennt, nicht? Das ist prädestiniert unsere Situation und wir kommen mit, wir sind mitten im Kali Yuga, wir haben Schandtaten getan, da wird einem rot, wenn man sich nur dran erinnert, und wir kriegen noch so den Nachholeffekt, klack, entweder, dass wir uns zurückerinnern oder so. Das wird schon kommen. Aber wenn wir verstehen, dies ist natürlich und so geht diese Hindernisse weg, dann können wir glücklich werden, selbst im Leid. Wenn Prabhupada gelitten hat, manchmal hat er eine geschwollene Backe gehabt von einer Infektion im Mund, manchmal eine Beule, einmal ist er aus einem Autounfall gekommen und musste hinken, weil er sich das Bein sehr schmerzensverletzt hat. Prabhupada hat nicht darüber gesprochen, er hat sich nicht beklagt, ist nicht nie ins Lamentieren reingekommen. Ich weiß auch, die meisten von euch sind Shri Vishnupad Schüler, ich kann euch eine nice Lila von eurem Swörtemeister erzählen. Das war, als wir zusammen, wir waren predigen in Österreich gewesen und hatten Programme aufgemacht, eine Programmtour für 14 Tage organisiert und fing an Lustenau liegt doch schon in Österreich, oder? Lustenau im Jugendzentrum. Und wir hatten, war ein totales Programm. Der Kirtan war so ekstatisch gewesen, die waren dann alle, also ich war schon immer der Vortänzer. Vishnupad hatte mir das Zeichen gegeben, dass ich jetzt tanzen könnte und meine jugendliche Energie in Krishnas Dienst stellen dürfte. Und dann haben wir die Ball auf und die rannten dann plötzlich alle in die Küche und ich dachte, was ist das jetzt, ihnen too much? Nee, aber die kamen aus der Küche hervor mit Töpfen und kling, 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 kling und machten. Und das war wirklich sehr, sehr nice. Und danach war Vishnupad sehr erschöpft und er hat sich hinten auf dem Hintersitz hingelegt und ist so, als er dann nicht mehr predigte, war die Energie so rausgegangen und er lag da einfach und wir mussten ihn da hinfahren, Rindaranya musste ihn fahren und er hatte mir dann gesagt, dass er bei dem Programm ständig mit einem Brechreiz kämpfen musste, um sich nicht zu übergeben. So normalerweise beendet man das Programm, aber er war so drin im Predigen, hat nichts darüber gesagt. Nur nachher sich ausgeruht, also hinten war es ja nicht mehr nötig, nicht? Und sich dann fahren lassen. Und die ganze Tour war sehr schwierig für ihn physisch, weil ich weiß es nicht, über Anstrengung oder was weiß ich, aber wir haben die durchgezogen, eisern, und saß denn da und dann hat er angeschalten, klack, Hingabe, und dann ging's los. Das ist etwas, was wir lernen können von den Devotees. Nicht jetzt, oh, jetzt muss ich mich übergehen, jetzt ist es schlecht, jetzt muss ich mal mich hier ausschalten und mal 2 Wochen hier mich hinlegen und so weiter. Wir müssen verstehen, dieses Weitermachen im hingebungsvollen Dienst, das gibt uns die Kandidatur. Also, wenn wir das so ausdrücken will, oder gibt uns die Berechtigung, zu Krishna zu kommen. In den Leben großer Devotees, die haben immer zu suffern. Bhaktivinoda Thakur war oft so krank, ihr macht euch keine Vorstellung. Öfter schwebte er in Lebensgefahr sogar. Nicht? Aber dieses Weiter-Service zu machen, das ist das Geheimnis der großen Devotees. Wie Prabhupada, als er spürte, dass es in Richtung Antya Lila ging, also seinem Lila entgegenging, hatte doch gesagt, hat in einem, hatte gesagt, ich möchte das, I want to have the right, ich möchte das Recht haben, das Privilegium haben, zu, wie Arjuna auf der Schlacht von Kurukshetra, in dem Schlacht des Predigens zu kämpfen, zu sterben. Ne? Diese Leidvermeidung ist etwas typisch Westliches und funktioniert so und so nicht. Je mehr man das versucht zu vermeiden, desto stärker kommt es. Weil es, man muss da durch, das ist die Lektion. Das, die ist da, das Leid ist aus einem bestimmten Grund da, als ein Lehrmeister. Nicht, dass man, das ist sehr wichtig. Das heißt jetzt nicht, um Gottes Willen, jetzt habe ich mal was ganz Intensives gesagt. Jetzt will ich mal auch noch die andere Seite der Zuhörer, also etwas, dass es ausgewogen ist. Natürlich, wenn wir jetzt einen kranken Fuß haben, dann tun wir uns da Balsam rauf, Fußbalsam, und wenn wir, und wir schlafen natürlich genug und diese ganzen Dinge. Wir tun das aber in einem Maße halten. In einem gesunden Maß. Natürlich, wenn wir das ein Kreuz haben, was also wie ein S gekurvt ist, nicht vom lauter Bücher tragen, dann müssen wir uns vielleicht eine andere Buchtransportationsmethode ausdenken, nicht vielleicht einen Fessel, kleinen Fesselballon mitführen und nicht gerade das, aber es gibt da ein Buch zur Zeit oder zwei Bücher zur Zeit oder wie ein Wägeli ist ja das, ein Wägeli ist ja die Lösung. Das ist ja klar. Aber ich wollte jetzt mal von einer anderen Sicht herkommen. So, dann wird man glücklich, dann kann man glücklich werden, auch selbst wenn es ein bisschen schmerzt und zieht. Ich wollte eigentlich hier enden, aber ich sehe noch eine letzte Hand, Murali. Eine ganz kleine Frage, ja. Ja. Wenn man immer wieder die gleichen Fehler macht, sozusagen, ob, ja, dass man nicht die Gunst Krishnas erlangt hat. Weil die Gunst Krishnas ist manchmal sehr schwierig zu verstehen. Komarupa hatte ein sehr nices Gedicht geschrieben. Es geht ungefähr so, kleiner Vogel, so heißt es. Du hast nur ein Bein und ein Auge, aber jeden Abend kommst du dorthin, wo der alte Pujari der Mahaprasadam an die Vögel verteilt. Und sehr bewegend geht es denn so, die anderen mögen dich nicht, weil du nur humpelst. Sie verstehen nicht, wieso du humpelst. Und das Gedicht endet dann so, dass dieser kleine Vogel kommt denn ein letztes Mal zum Tempel, wo der alte Pujari seine Brosamen ausgibt und gibt am Ekadasi-Tag seinen Körper auf mit einem kleinen Brocken sozusagen, Prasadam im Mund. Und ich finde, und geht zurück zu Krishna. Ich finde das Gedicht sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, ob ihr eine poetische Ader habt und es auch so wertschätzen könnt, aber Krishna gibt seine Barmherzigkeit auch stolpernden Devotees. Er will eigentlich nur sehen, dass man den Wunsch hat, Krishna, also ernsthaft ihn zu dienen. Nicht? Dann gibt er seine Mercy auch solchen. Das ist das Besondere an Krishna. Krishna schaut nicht auf die Superleistung, auf diese Sachen, die man so vorzeigen kann. In der Gesellschaft von Devotees, schaut aber auf die Ernsthaftigkeit, einem trotz seiner Fehler und trotz seines Stolperns weiterhin zu dienen. Nicht? Ein sehr schönes Gedicht, also ich muss es mal finden. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.